Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns zu Hause bewegen, als Paar, als Familie, aber auch mit FreundInnen und ArbeitskollegInnen. Heute soll es um die deutsche TikTok-Panik gehen. Jede Generation hat ihr soziales Medium. TikTok ist die wichtigste Plattform der Generation Z. Deshalb werden alle Ängste, Probleme und alles Unverstandene von Älteren auf dieses Netzwerk projiziert.
Ja, in den vergangenen Tagen war die deutsche Medienlandschaft richtig aufgescheucht. Die AfD ist die erfolgreichste Partei auf TikTok. Also da, wo die ganzen jungen Leute rumhängen, die jetzt auch alle anfangen zu wählen. Und tatsächlich bekommen die Videos der AfD auf TikTok im Schnitt über 400.000 Views. Und das ist, wenn man es zusammenrechnet, sogar mehr als alle anderen Parteien zusammengenommen. Allerdings ist das dann im Vergleich mit anderen Inhalten nicht mehr so überragend viel. Trotzdem sieht man, die erfolgreichsten PolitikerInnen im deutschsprachigen TikTok sind fast alle AfDler oder AfD-nah. Als Beispiel ist in den Medien häufig der rechte AfDler Maximilian Krah verwendet worden und sein Zitat »Echte Männer sind rechts«. Der allerdings wurde gerade von TikTok im Algorithmus in der Reichweite ziemlich deutlich beschränkt, wegen offenbar bestimmten Äußerungen über Geflüchtete. Und weil das so eine große Aufregung war, haben jetzt die deutsche Bundesregierung, zum Beispiel in Person von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wie auch andere PolitikerInnen, das TikTok entdeckt. Mitte März hat Karl Lauterbach als erstes Regierungsmitglied ein TikTok-Video veröffentlicht. Olaf Scholz spricht inzwischen öffentlich davon, man müsse dort stattfinden, wo sich die Jugend aufhalte und eben solche Orte nicht der AfD überlassen und die Diskurse dazu auch nicht. Und tatsächlich ist das, was da jetzt gerade geschieht, einigermaßen spät. Denn schon 2018 war TikTok die meist heruntergeladene App in der westlichen Welt, bei jungen Menschen sowieso, aber zeitweise auch insgesamt. Und diese Form von Angst, die wir jetzt spüren gegenüber, oh Gott, die AfD auf TikTok, die gab es in den letzten Jahren auch schon, dass junge Menschen durch TikTok radikalisiert würden. Das knüpft nahtlos an die vielen Erzählungen der letzten Jahre, die man immer wieder in den Medien gesehen hat. Zum Beispiel irgendwelche TikTok-Challenges, die tatsächlich auch teilweise besorgniserregend gewesen sein mögen. Vor ein paar Monaten zum Beispiel gab es die Hot Chip Challenge. Dabei sollte man sich aufnehmen, wie man einen extrem scharfen Kartoffelchip aß. Und da gab es auch schwere Schäden, gesundheitliche. Es soll sogar ein Todesopfer gegeben haben. Und man muss auch sehen, dass immer wieder TikTok-Trends nicht nur ins Kohlenstoff-weltliche Leben schwappen, sondern sehr massive Folgen haben können. 2021 entstand zum Beispiel ein TikTok-Trend, der die Problematik ein wenig verdeutlicht, nämlich die Car Theft Challenge, also die Autodiebstahl Challenge von einer Gruppe namens Kia Boys. Zeitweise hieß die auch Kia Challenge. Und dabei haben diese Kia Boys eine Anleitung auf TikTok veröffentlicht, wie man mit einem USB-Kabel ganz einfach bestimmte Hyundais und Kias und ein paar andere Autos stehlen kann. Hunderte Autos wurden dabei von meist Minderjährigen geklaut, weil es wirklich sehr, sehr einfach war. Und es gab davon und direkt darauf bezogen mindestens 14 schwere Autounfälle mit 8 Toten. Die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration hat diese Zahlen veröffentlicht. Die Diebstähle bestimmter Autos ist um über 1000% gestiegen und Kia und Hyundai stimmten einer Zahlung von rund $200 Millionen zu, wegen mangelnder elektronischer Sicherheit. Man sieht also, was für Folgen tatsächlich TikTok auch haben kann, aber ziemlich eindeutig, von AfD bis Hot Chip Challenge ist TikTok das Netzwerk der Stunde für eine ganze Generation und gleichzeitig wirkt es überhaupt nicht, als hätte die deutsche Öffentlichkeit oder sogar die Politik wirklich begriffen, worum es bei und auf TikTok geht.
Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also TikTok ist das wichtigste Medium für viele junge Menschen und gleichzeitig verstehen viele Ältere, sogar auch Millennials, gar nicht, was da passiert und warum. Wir wollen heute über Gefahren, aber auch Chancen reden.
Ja, Jule, das Erste, was mich interessieren würde, wir haben ja unsere, sagen wir mal, TikTok-Affinität in der Familie ungleichmäßig verteilt. Wie stehst du zu TikTok? Was siehst du in TikTok? Was ist so, wie benutzt du TikTok?
Ja, wir hatten es ja, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal in so ein paar Folgen so am Rande, dass ich auf jeden Fall eher Generation Instagram bin und mit TikTok nicht wirklich einen Zugang dazu habe. Ich finde es irgendwie interessant, dass ich merke, in unserem Umfeld ist jetzt nicht nur bei dir, sondern bei den Männern ein größeres Interesse da, zumindest aus unserem nahen Umfeld. Mein Bruder, aber jetzt auch Freunde von dir, hängen da irgendwie drauf und kommen nicht runter. Das ist bei mir gar nicht so. Ich gehe immer wieder drauf, aber ich bleibe nicht drauf hängen. Und für mich fühlt es sich eher nach einer Plattform an, für die ich zu alt bin, ohne dass ich jetzt desinteressiert klingen will. Aber mir geht es bei TikTok immer wieder so, dass ich zwar das interessant finde, wenn irgendwelche TikToks das auf Instagram schaffen, aber ich merke, dass mein Medienkonsum irgendwann Grenzen hat und ich kann nicht noch ein weiteres Netzwerk so bespielen, wie ich Instagram nutze, und deswegen habe ich das irgendwie in meinem Leben ausgeklammert. Mir geht sogar so, wenn man so Aussagen hört, dass jetzt die vor allem ältere Generation TikTok verstehen will und das so zusammenfasst und dann redet man drüber, was ist typisch, was ist denn typisch für TikTok, dann fand ich es super interessant, dass du ja auch gesagt hast, hey, es gibt nichts, was typisch für TikTok ist, dafür ist das Netzwerk viel zu groß. Also so ein bisschen so, wie wenn man am Anfang des Internets gefragt hätte, was ist denn typisch für das Internet? Das hört sich heute völlig absurd an. Ich kann es aber schon verstehen, warum man versucht, TikTok so greifen zu wollen. Weil mir geht es schon auch so, dass ich mir denke, ja, es sind wahrscheinlich kurze, prägnante Videos, wobei es gibt ja auch längere Videos da. Und ich verstehe das, dass man, wenn man sich der Plattform nicht als Nutzerin nähert, dass man so eine Zusammenfassung haben will, was passiert denn da? Und obwohl das mega absurd ist, dass man das so irgendwie in einem Satz zusammenfassen will, kann ich es persönlich total gut nachvollziehen. Aber jetzt sehr viele Worte von einer Person, die TikTok nicht nutzt. Du nutzt es ja und auch, würde ich sagen, exzessiv.
Also ich nutze es überhaupt nicht exzessiv. Also meine Bildschirmzeit sagt, dass TikTok erst an dritter Stelle meiner Nutzung ist. Instagram ist davor und ich weiß nicht, irgendwas anderes noch. Ich glaube WhatsApp oder, also ich habe an dritter Stelle. Ist jetzt aber natürlich, während man drei kleine Kinder hat, vielleicht auch nicht total verräterisch, was da wie wo. Ich mag TikTok gerne. Ich nutze das gerne. Ich erkenne bei der Nutzung von TikTok ganz viel, jetzt nicht nur über mich und meine Interessen, sondern auch, wie eine Generation funktioniert. Weil du hast schon recht, ich habe häufiger diesen Satz brüsk abgelehnt als Antwort, was ist typisch für TikTok? Ich will den nicht so sagen, speziell in Medien nicht so sagen, weil das meistens in die Irre führt. Man müsste dann irgendwie 10 Minuten lang antworten. Aber du hast auch recht, es gibt schon Dinge, die sind für TikTok typisch. Genauso wie es Dinge gibt, die für Instagram typisch sind. Die finden bloß auf einem anderen Niveau statt, als dass man sagt, ja, da machen alle Sonnenuntergangsfotos oder da filmen alle Leute irgendwas, wo Schadenfreude klar. Also das ist einfach so eine Verengung dieses riesigen und sehr, sehr wichtigen Netzwerks, dass ich mich da immer so ein bisschen auch ziere, sowas zusammenzufassen. Aber tatsächlich verwende ich TikTok, weil die algorithmische Empfehlung, welche Inhalte werden mir eingespielt, das ist das große Geheimnis von TikTok. Und da hat TikTok tatsächlich aus meiner Sicht mit weitem Abstand am besten begriffen, wie man Menschen Inhalte serviert, die sie interessant finden, ohne dass sie vorher wussten, dass sie das interessant finden.
Und das finde ich halt nicht. Also bei mir funktioniert das nicht. Du hast es ja schon ein paar Mal gesagt. Du hast auch gesagt, ey, du musst einfach ein bisschen auf der Plattform sein. Dann lernt der Algorithmus dich und deine Vorlieben kennen. Und das ist bei mir ehrlich gesagt nicht so. Und ich sehe das ja, dass du manchmal so wirklich richtig so drin bist und ganz viele interessante Geschichten und so findest und mir erzählst. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Nur bei mir persönlich funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht. Mhm. Und bei Instagram ist es total so, dass ich, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, die einem so neue Profile vorschlägt, dann ist es ein bisschen wahrscheinlich TikTokisiert, mein Instagram, weil ich da genau diesen Effekt habe, dass ich Geschichten entdecke, Accounts entdecke, die, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die interessant finde. Ich finde aber, dass der große Unterschied zwischen den beiden Plattformen, und deswegen glaube ich, stört es mich auch an TikTok, oft so eine Verengung ist bei TikTok. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein interessantes Profil finde, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten auf Instagram einen Account entdeckt von einer Frau, die lebt in Svalbard. Das ist am nördlichsten Teil von Norwegen, also am Nordpol. Und die erzählt halt jeden Tag so, wie das da abläuft, weil es ja die meiste Zeit dunkel ist und verschneit ist da. Und die haben halt Eisbären als Problem im Dorf und so.
Problem
und
Eisbären.
Es ist total interessant. Ich fand es aber auch cool, dass ich auf dieses Profil gekommen bin und gefühlt 38 Stunden Videomaterial schon gesehen habe, vor allem auch lange Texte von ihr, was ich auch voll interessant finde, dass sie halt lange Texte schreibt. Und da merke ich, wenn ich das jetzt auf TikTok entdeckt hätte, dann hätte ich da 378 Achtsekünder wahrscheinlich entdeckt oder 10 Sekünder. Und das ist mir oft zu oberflächlich von der Darbietung. Also dass so schnelle Switches sind zwischen den Themen, funktioniert für mich irgendwie nicht richtig. Warum catcht dich das so? Weil ich finde eigentlich, dass du so populistische Aufbereitung von Inhalten lehnst du ja eigentlich eher ab.
Ja, tatsächlich bin ich eigentlich ein sehr schriftlicher Typ, was meinen Medienkonsum angeht. Ich kann nur schwierig klassische Videos sehen, hier klassische im Sinne von YouTube. Du hast ja auch eine ziemlich eindeutige YouTube-Sozialisierung. Ich konnte mit YouTube nie wirklich was anfangen. Und TikTok ist die erste Plattform. Jetzt Instagram durch die TikTokisierung. Instagram versucht ja seit zwei Jahren TikTok zu werden, wegen des großen Erfolgs von TikTok, um die Generation nicht zu verpassen. Aber tatsächlich, seit Instagram TikTokisiert worden ist, vor allem die Reels, da kann ich auch mit den Videos auf Instagram was anfangen. Aber der Charme ist zum einen die extrem schnelle Abwählbarkeit. Wenn dich was nicht interessiert, swipes nach oben und zack, weg. Und zum zweiten tatsächlich dieser Vorschlagsalgorithmus, der für mich hirnanregend ist. Also immer wieder zu wechseln zwischen verschiedenen Sphären, das ist für mich tatsächlich, vielleicht auch durch mein ADHS, aber es ist für mich tatsächlich ein sehr interessanter Reiz. Und dass eben noch Iceman kommt und als nächstes schon irgendwie ein Zitat von einem Typen namens MacLean heißt der, glaube ich, der Bibelforscher ist und einfach irgendwelche Evangelikalen komplett auseinander nimmt, die irgendwelchen Quatsch behaupten, der nicht in der Bibel steht. Und wenn das alles so hintereinander kommt und als nächstes kommt ein viersekündiges Video, ein bisschen beschleunigt, mit einem geilen Musikloop darunter. Ja, das finde ich gut.
Also die Abwählbarkeit, die verstehe ich total. Ich verstehe die Anwählbarkeit nicht. Also ich finde, wenn einen was interessiert und man tiefer eindringen will und dann gibt es aber einfach nicht mehr davon oder dann gibt es nicht die Bildunterschrift noch, die irgendwie nochmal näher irgendwie Zusammenhänge erklärt oder so. Also ich habe bei TikTok immer wieder das Gefühl, wenn ich da drauf war und man mich danach fragt, was hast du jetzt gesehen, dann ist es so ein bisschen unnützes Wissen in ein One-Linern. Und
ja, es gibt ja durchaus Captions. Du kannst ja darunter was schreiben, die werden.
Ja, aber es wird einfach nicht so bespielt. Also es ist jetzt nicht so
kommen. Ja, bei Insta ist das viel stärker. Das ist
ja. Wahr, ja. Ja, also man sieht schon, wir haben da so eine unterschiedliche, wir haben eine Ambivalenz zu diesem ganzen Netzwerk. Die habe ich ehrlich gesagt auch, wenn ich jetzt höre, dass PolitikerInnen auf diese Plattform gehen wollen, aus Gründen, die man ja auch nachvollziehen kann. Da ist die AfD, die ist stark, die anderen Parteien sind nicht so vertreten, andere PolitikerInnen sind nicht so vertreten, nicht so stark vertreten wie AfD-PolitikerInnen. Ich glaube, was mich daran so stört, ist, wenn man sieht, wie gut Twitter funktioniert hat für Menschen, die in der Politik arbeiten, dann ist das für mich ein Netzwerk, das eine ähnliche Sprache spricht wie die Menschen, die sich dort bewegen. Und deswegen kann ich zum Beispiel verstehen, warum Karl Lauterbach sagt, ey, Twitter nutze ich am meisten oder heute jetzt X. Da schreibe ich Gedanken rein, die ich mir eh schon gemacht habe. Und ich finde es schwierig, auch wenn der Gedanke natürlich richtig ist, finde ich es irgendwie künstlich, jetzt zu sagen, wir müssen auf die Plattform gehen. Und ich finde, es hört sich auch mega künstlich an, wenn die drüber sprechen. Da sind die jungen Leute, da müssen wir stattfinden. Weil ich schon glaube, dass soziale Medien aus einem inneren Gefühl von, ich möchte da was teilen, ich möchte Teil dieses Mediums sein. Und die Frage ist, ist das ein legitimer Beweggrund oder nicht? Und ich finde nicht, um ehrlich zu sein.
Ich sehe es deswegen aus einer anderen Perspektive, weil ich natürlich da beruflich seit langer Zeit mich intensiv auseinandersetze mit sozialen Medien und der Politik und wie das genutzt wird. Tatsächlich höre ich das schon sehr, sehr lange. Im Prinzip seit Anfang des Jahrtausends, dass irgendwelche PolitikerInnen am Anfang nur ganz, ganz wenige und dann später immer mehr sagen, da müssen wir hingehen, da ist ja, da sind die Leute, ja, da sind die jungen Leute. Ja. Das habe ich schon bei Wer kennt wen gehört, also ein Netzwerk aus der Frühzeit der deutschen Social-Media-Historie. Bei Twitter war es ganz groß, bei YouTube war es groß. Bei YouTube haben wir da bis 2021 das Echo davon gesehen, dieser komische YouTube-Kanal von Angela Merkel, den niemand gesehen hat, außer ein paar JournalistInnen, die dann daraus zitiert haben, in ihrem neuen Videopodcast hat Frau Merkel blablabla gesagt. Ja. Das ist alles übrig geblieben davon, dass irgendwann die Politik gesagt hat oder irgendwelche PolitikberaterInnen, ihr müsst da sein. Und tatsächlich habe ich das auch sehr lange in verschiedenen Medien mitverbreitet. Ihr müsst da hingehen, wo die Leute sind. Ihr müsst euch in sozialen Medien engagieren. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch sinnvoll. Das habe ich bei Twitter gehört, das habe ich bei Facebook gehört, das habe ich bei Snapchat gehört, das habe ich natürlich vorher bei Blogs gehört, das habe ich irgendwann zwischendurch, also bei wirklich auf allen sozialen Medien und jetzt eben bei TikTok. Und ich halte es auch für richtig. Der große Unterschied allerdings, und das referenziert vielleicht ein bisschen auf deine Nutzung bzw. Nichtnutzung von TikTok, ist, dass man mit Fug und Recht argumentieren könnte, dass TikTok kein soziales Medium ist. Dass TikTok nicht funktioniert social, weil du irgendwelche Leute, Freunde zum Beispiel abonniert hast und dann werden dir Inhalte eingespielt, die diese Freunde gemacht haben oder darauf reagiert haben oder empfehlen oder irgendwas, so wie Facebook zum Beispiel oder eben auch Instagram zu einem guten Teil. Sondern, dass es algorithmisch funktioniert. Das bedeutet, wenn du den wichtigsten Stream, quasi die For You-Page bei TikTok, wenn du die benutzt, und das ist die, fast alle benutzen, dann wird dir nur ein Bruchteil von Inhalten eingespielt von Leuten, die du abonniert hast. Die meisten Inhalte sind vom Algorithmus zugeschneidert so, dass der Algorithmus sagt, das könnte dich ja interessieren oder, und das ist auch wichtig, das sollte dich interessieren, weil TikTok ein echt großes Beeinflussungspotenzial hat. Und mich erinnert das an eine Eigenschaft aus der Frühzeit des Internets, deswegen ist das auch für mich der Charme so groß, die ganz viele Leute gar nicht mehr kennen. Serendipity hat man das genannt. Serendipität. Das heißt sozusagen finden ohne zu suchen. Du stöberst so, der Begriff Surfen im Internet, völlig ausgestorben, zu Recht inzwischen, aber der rührte daher. Man flügt so durchs Internet und sieht irgendwo Sachen, da wusste man nicht, dass man die interessant findet. Und das ist jetzt bei TikTok wieder so.
Aber wenn wir jetzt drüber reden, dass die SPD, die Grünen, ich sage jetzt mal einfach so, die großen Parteien der Mitte da stattfinden sollen, müssen, weil da die jungen Menschen sind. Dann finde ich es schon schwierig, weil ich kann dir, also ich verstehe, warum die AfD da so groß ist. Das ist natürlich einfach mit Populismus in irgendwie 8 Sekunden auf irgendwie Probleme einfach auf einen Satz runtergebrochen. Alles ist scheiße, die Regierung ist komplett Katastrophe. Natürlich funktioniert es gut. Also wenn Sarah Wagenknecht oder AfD-PolitikerInnen so One-Liner bringen, die einfach nur die Regierung dissen, dann kann ich verstehen, warum junge Menschen sagen, hey, mega interessant, das hört sich ja krass an. Und jetzt frage ich mich halt, wenn die SPD da jetzt stattfinden sollte, wenn du differenziert bist, wenn du Demokrat bist, wenn du Inhalte eben differenziert betrachtest, dann ist es nicht catchy in 8 Sekunden. Dann kommt da nichts, wo man sagt, wow, krass.
Ich glaube doch, also natürlich ist es wie in traditionellen Medien auch, Boulevardinhalte bei Zeitungen damals, ja, die waren schon immer größer als so, sagen wir mal, irgendwelche Feuilleton-Zeitungen. Aber das heißt ja nicht, dass Boulevard etwas ist, wo die Politik sagen kann, das ist uns egal, da wollen wir nicht stattfinden. Und genauso, also eigentlich ist TikTok der Boulevard der Generation Z. Und ich habe auch noch ein paar positive Betrachtungen, die man kennen muss und von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, dass sie in der Diskussion stattfinden. Es ist zum Beispiel sehr interessant und auffällig, dass völlig anders als auf Instagram die Followerzahlen auf TikTok immer egaler werden. Das kannst du richtig sehen. Du gehst auf ein Profil, die haben 1,5 Millionen Follower, sagen wir mal einfach. Ja? Die haben ein paar Videos, die haben Millionen Views, klar. Die haben aber auch immer wieder dazwischendurch Videos, die haben 3000 Views mit 1,5 Millionen Followern. Und dann direkt danach eins, was 12 Millionen Views hat.
Ist natürlich mega interessant, genau, weil man Reichweite neu lernen muss, wenn man sich jetzt...
Der Grund davon ist, dass TikTok gut funktionierende virale Inhalte stärker belohnt als das, was du dir über Jahre an Followern aufgebaut hast. Und das ist überhaupt nicht so bei Instagram.
Ehrlich gesagt ja bei allen anderen Netzwerken auch nicht. Also die Frage ist schon für mich, wenn wir Reichweite neu lernen müssen, wie wichtig ist Reichweite dann noch? Weil es ist ja völlig offensichtlich, dass TikTok den Plan verfolgt, nicht zu sagen, wir wollen jetzt klassisch InfluencerInnen-Charakter aufbauen, sondern wir wollen, dass alle Menschen partizipieren können, alle Menschen das Gefühl haben, ich kann morgen in viral landen. Ich kann morgen das eine Video machen, das dann riesig wird und es ist egal, wie viele FollowerInnen ich habe. Aber gleichzeitig wird ja dann auch, wenn du ein Account bist, der viele FollowerInnen haben will oder hat, die Reichweite irrelevanter, weil du musst immer wieder Jeden Tag hast du wieder aufs Neue die Chance, was Virales zu landen, aber deiner Followerschaft wird es gar nicht so eingespielt, wie das bei anderen Netzwerken ist. Und ich frage mich halt, wenn man jetzt die ganze Zeit die Diskussion um TikTok ansieht, auch sieht, dass man das immer wieder verglichen wird, ja, die und die PolitikerInnen haben so viel Follower und die nur so wenige. Wie wichtig ist es dann noch? Weil bei Instagram sehe ich total, das ist wichtig. Mhm. Wobei es ja auch ein bisschen abgeschwächt wurde. Die letzten Jahre habe ich viele Reels und Stories gesehen, von wegen, schalte die Benachrichtigung für meinen Account ein. Mein Reel wird nicht mehr angezeigt, was ja auch ein Teil von der TikTok-Strategie ist. Trotzdem würde ich sagen, macht es dann überhaupt Sinn, das so zu besprechen? Und ist es so bedrohlich, wenn jetzt die AfD so viele FollowerInnen hat und andere PolitikerInnen nicht, wenn die trotzdem sich entscheiden, auf die Plattform zu gehen und da Inhalte zu pushen?
Ich glaube, genau deshalb muss man eben auch über die Views und die durchschnittlichen Views sprechen. Viele Follower bei TikTok sind natürlich nicht nichts wert. Sie erhöhen die Chance, dass deine Videos viral gehen. Ja, viral gehen will sagen, sehr vielen Menschen eingespielt werden, die dich bis jetzt noch nicht abonniert haben. Oder auch deinen Abonnenten, deinen Followern. Aber ich sehe halt natürlich eine gewisse Gefahr drin. Warum? Weil damit die Plattform sehr leicht und ohne, dass man das überhaupt merkt, bestimmen kann, welche Inhalte groß werden und welche nicht. Ja, bei den anderen ist es schwieriger, bei Instagram ist es deutlich schwieriger. Bei TikTok, wenn da das Unternehmen sagen würde, wow, wir wollen dieses oder jenes groß machen oder dieses oder jenes klein halten, und beides ist übrigens schon passiert, dann fällt es ihnen vergleichsweise leicht. Es gibt aber einen Vorteil bei TikTok oder eine interessante Erkenntnis bei TikTok, die genau in das reinreicht, was du gerade gesagt hast. Wir haben nämlich die Situation schon mal gehabt. 2020 war TikTok in Indien unter schwerem Beschuss und kurze Zeit später wurde TikTok in Indien verboten. Mhm. Hauptsächlich wegen chinesischem Einfluss. Es gibt ja so eine große Rivalität zwischen Indien und China auf dem asiatischen Kontinent. Und da hat man sehr genau gesehen, was passiert ist. Und da gab es auch viele Untersuchungen. Das erste ist, dass natürlich sowohl Instagram wie auch Snapchat massiv profitiert haben. Man hat aber auch gesehen, wie dieser Algorithmus quasi gesellschaftlich verändernd wirkt. Denn auf TikTok haben viel, viel mehr arme Menschen die Chance gehabt, große Reichweiten zu erzielen. Aber auf Instagram ist die Zahl der armen Menschen, die große Reichweiten erzielen, viel geringer gewesen. Und die Zahl der reicheren Leute ist viel größer gewesen, die eine große Reichweite aufbauen konnten. Das kann natürlich sein, weil Instagram konsumorientierter ist, auch visueller, bling-bling-orientierter, weil da viel mehr ganz große Stars zeigen, wie toll sie leben. Aber ich finde es eine wichtige, interessante gesellschaftliche Erkenntnis.
Ja, ich würde da gerne reingehen, weil ich in letzter Zeit auf Instagram feststelle, dass sich diese Plattform auch ändert. Und wenn wir das jetzt nicht betrachten als ein Phänomen, das TikTok in die Gesellschaft gebracht hat, sondern eher sagen, naja, soziale Netzwerke sind jetzt einfach auch nicht mehr neu. Also das ist jetzt einfach auch schon ein Weilchen her, dass es irgendwie, dass die ersten Posts von Leuten irgendwie abgesetzt wurden. Dann, und so sehe ich es eigentlich auch, könnte man ja auch sagen, es ist der logische Schritt, dass es inzwischen anders läuft, dass soziale Netzwerke anders laufen, weil, das sieht man auch auf Instagram, gibt es in letzter Zeit den Trend, dass eben InfluencerInnen nicht mehr so gut geklickt werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass man nicht mehr so diese Identifikation hat, weil die Menschen damit sehr viel Geld verdient haben und plötzlich einen Lebensstil haben, der für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist oder nicht, mit dem können sie sich nicht identifizieren. Zum anderen glaube ich, dass diese Inhalte inzwischen auch wirklich viel konsumiert wurden, dass jemand viermal die Woche zum Friseur geht und dann nach Dubai und dann auf die Malediven und dann noch eine teure Handtasche kaufen und dann noch dieses oder jenes machen. Was gerade eine totale Erfolgsgeschichte feiert, sind halt Accounts, die normale Berufe zeigen, wo Menschen also, ich sage jetzt mal, der klassischen Lohnarbeit nachgehen als irgendwie Krankenschwester, Krankenpflegepersonal und. Und diese Accounts schießen gerade aus dem Boden in die Höhe. Ich glaube, weil die Leute einfach sagen, ich habe jetzt 10 Jahre lang InfluencerInnen beim Reisen gesehen, ich brauche jetzt andere Inhalte. Und wenn das der logische nächste Schritt ist, dann ist es ja keine Eigenart von TikTok, sondern eher, würde ich sagen, eine Eigenart einer Generation, die halt sagt, ey, wir wollen nicht mehr die einen Charakter haben, sondern wir wollen viele Charakter haben. Wir wollen inhaltsbasiert auf Themen aufmerksam werden. Wir haben jetzt lang genug die Stars und Sternchen bestaunt.
Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Argument. Es ist, glaube ich, die positive Deutung aus von einer gesellschaftlichen Sicht, wo man auf der anderen Seite auch vielleicht nicht eine negative, aber eine sehr kommerzielle Deutung haben könnte. Wenn man das nämlich von Plattformsicht aussieht, ist diese neue Art, mit Inhalten umzugehen, dass Follower egal sind, geradezu eine Verpflichtung, ständig gute Inhalte zu machen. Das ist natürlich auch am Ende gut fürs Publikum. Ja, es gibt nicht mehr so viele Leute, die einfach, weil sie sie sind, irgendeinen Quatsch machen können und da wird viel geklickt. Und interessanterweise...
Ja, stimmt, ja. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber natürlich, klar, es ist auch ein Argument.
Das ist ein Begleitargument. Und interessanterweise könnte man argumentieren, dass das Schicksal, und das hast genau den richtigen Riecher gehabt, wenn man von der Plattformtheorie ausschaut. Wenn man Plattformen anschaut, gibt es bei Maturing Platforms ein Gesetz, dass irgendwann die durchschnittliche Zahl der Abonnements so groß ist, dass man auswählen muss, algorithmisch, das ist die erste Stufe, und irgendwann, du kannst einfach nicht mehr alles reinspielen, und irgendwann ist es bei den Leuten einfach zu viel. Das bedeutet, du hast zwar Real Madrid abonniert, du möchtest aber nicht 900 Inhalte pro Tag von Real Madrid, nur weil die eine große Social-Media-Abteilung haben. Also wirst du ein bisschen gelangweilt von deinen eigenen Abos. Und auch davon, dass manche von deinen Abos einfach nur so mal kurz abgeschlossen worden sind und die ballern dir ständig Inhalte rein, weil sie es können. Und da muss man einen anderen Weg finden, mit umzugehen. Man könnte also sagen, eigentlich geht auch die Plattformtheorie in diese Richtung, die du beschrieben hast. Leute wenden sich ab von irgendwelchen Inhalten, die nur da sind, weil man die irgendwann mal abonniert hat, und hinzu, was könnte noch interessant sein?
Ich würde gerne auch mit dir mal über Probleme, Kritik an diesen Plattformen reden, weil es hört sich ja gerade so an, als wäre einfach alles perfekt, würde perfekt laufen. Man geht auf TikTok, kriegt nur Inhalte, die total toll sind, und wieso sollte man nicht auf dieser Plattform sein? Ich finde, da sind aber auch sehr, sehr viele Downsides dabei. Was so das Hauptargument ist, was ich immer wieder höre, ist, dass Leute gedrosselt werden, die nicht dem klassischen Schönheitsideal, nicht dem klassischen gesellschaftlichen Bild entsprechen und irgendeine Besonderheit haben, die dazu führt, dass sie einfach mit ihren Inhalten nicht so eingespielt werden wie andere Menschen.
Ja. Dadurch, dass TikTok einen viel größeren Einfluss hat als Plattform, was die Leute sehen, und die Followerzahlen halt einen geringeren Einfluss. Dadurch können die halt diesen Algorithmus wie so eine Blackbox behandeln. Man weiß nicht, wie dieser Einfluss ausgenutzt wird. Und da möchte man natürlich zuallererst nicht, dass eine Diktatur wie China, die auch gesagt hat, wir wollen weltweit Einfluss nehmen, ganz offen, dass die über Bande oder sehr direkt bestimmen können, was in anderen Ländern gesehen wird. Denn TikTok gehört einem chinesischen Unternehmen, ByteDance. Und man muss jedes Unternehmen in China betrachten als verlängerten Arm der kommunistischen Partei, der Diktatur in China. Das ist vollkommen klar. Ja, die haben zum Beispiel schon ganz große Unternehmer, Jack Ma, einer der größten chinesischen Unternehmer, der verschwindet plötzlich für 3 Monate von der Bildfläche und niemand weiß, wo er ist. Und das ist natürlich von der KP gemacht, damit alle Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwelche Macht weltweit haben, genau nach der Pfeife von China tanzen. Das ist so ein schönes Symbol, wenn ihr nicht genau tut, was wir sagen, und zwar vorauseilender Gehorsam, dann kriegt ihr richtig Probleme.
Und im Effekt, das finde ich auch ehrlich gesagt einen sehr toxischen Aspekt dieser ganzen Debatte. Zum einen spricht man über Inhalte. Karl Lauterbach sitzt dann bei Hart aber fair und sagt, natürlich ist er jetzt auch auf TikTok, aber mit einem anderen Handy, wo man sich denkt, also jetzt mal abseits von den Inhalten, finde ich, ist dieser Sicherheitsaspekt schon absurd, dass man halt sagt, okay, man muss hier einfach in Kauf nehmen, dass Daten, Informationen geklaut werden. Deswegen ist es für einen deutschen Politiker besser, ein Zweithandy zu benutzen, um ein soziales Netzwerk zu benutzen.
Ja, das liegt an den technischen Gegebenheiten. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, wo TikTok zum Beispiel auf Diensthandys verboten ist von PolitikerInnen oder FunktionsträgerInnen. Denn tatsächlich ist Spionage, wenn man eine App auf dem Handy hat, leichter. Man kann dann bestimmte Funktionen ausnutzen, bestimmte Funktionen auslesen. Und das möchte man halt zum Beispiel bei PolitikerInnen nicht. Das wäre der chinesischen Diktatur durchaus möglich, da etwas zu machen. Und gleichzeitig ist eben der Propaganda-Einfluss auch spürbar. Wir haben Nachweise, dass dicke Menschen und queere Menschen, weil die halt nicht in das chinesische Wertebild reinpassen, runtergerankt worden sind, also weniger Öffentlichkeit bekommen haben.
Das Gleiche macht ja aber jetzt Instagram auch. Also die haben jetzt auch gerade eine Mitteilung rausgehauen, dass sie sagen, sie möchten in Zukunft Sport, Lifestyle und so ein paar Themen mehr pushen. Mhm. Ich habe dazu ein Video von Daria gesehen, die dann in einem Bikini-Oberteil erklärt oder in einem Sportoberteil erklärt, hey, meine politischen Sachen werden jetzt gedrosselt, deswegen muss ich jetzt irgendwie Schönheit, Haut, Sport, mich im Sportoutfit zeigen, dass ich das weiter erzählen kann. Und meine Frage wäre jetzt, wie sehr möchte man nicht, dass das China macht, während das in Amerika okay ist. Also man sieht ja auch bei Instagram total, dass zum Beispiel immer noch nach amerikanischen Regeln, obwohl das natürlich hier in Deutschland nicht so ist, ja, Kraftausdrücke gesternt werden und man das nicht benutzen soll, Nippel nicht gezeigt werden dürfen. Also da ist ja schon auch sehr dieses amerikanische Weltbild plötzlich ein Weltbild für alle Länder, auch Länder, in denen das nicht so ein Thema ist.
Klar, aber Amerika ist da bei aller Kritik immer noch eine Demokratie. Die Regeln sind einigermaßen transparent, teilweise sogar einklagbar, werden rechtsstaatlich geprüft. China ist rein diktatorisch, ohne jede Gewaltenteilung. Aufoktroyiert und man erkennt das zum Beispiel daran, dass jetzt nicht nur sowas wie dicke oder queere Menschen runtergeregelt wurden, sondern auch Begriffe wie Arbeitslager zensiert worden sind, dass man dort über die Hongkonger Aufstandsbewegung und Widerstandsbewegung sehr wenig, auffällig wenig lesen konnte, dass da TikToks quasi so fake veröffentlicht wurden. Ja, du veröffentlichst was und es kriegt auch Views, du kriegst aber nur ganz komische Kommentare oder keine Likes oder so. Man merkt, okay, das ist gar nicht wirklich veröffentlicht worden, sondern die haben die Zahlen nur hochgerankt. Das ist zumindest gibt es Hinweise, dass das so geschehen ist, auch bei bestimmten Kommentaren. Da denkst du, der ist veröffentlicht, aber der ist nur für dich veröffentlicht. Mit solchen Instrumenten hat TikTok schon gearbeitet. Wie gesagt, Arbeitslager ist ein Begriff, der zeitweise zensiert worden ist. Das Schicksal der Uiguren, das ist natürlich auch auf TikTok jetzt nicht so verbreitet. Also da hat China schon einen anderen Durchgriff. Ne?
Wenn wir jetzt mal über so dieses TikTok als Problemnetzwerk sprechen. Ja. So wird es ja einfach auch häufig besprochen. Wir merken es ja auch gerade, weil in Amerika ein Gesetzesentwurf jetzt da ist. TikTok spricht selbst schon von einem Verbot. Es ist nicht ganz ein Verbot, aber es soll natürlich sehr dahin führen. Ich finde das irgendwie interessant, weil es erinnert mich auf eine absurde Weise an Deutschrap. Ich habe ja einfach sehr, sehr lange Deutschrap gehört, auch als Deutschrap-Journalistin gearbeitet und ich habe mir den Mund fusselig gesprochen, geredet, dass Deutschrap nicht das Problem ist, sondern Deutschrap der Spiegel der Gesellschaft ist. Und nicht Deutschrap ist beispielsweise frauenfeindlich, sondern die Gesellschaft ist frauenfeindlich. Nicht Deutschrap ist homophob, sondern die Gesellschaft ist homophob. Das heißt nicht, dass Deutschrap gar nicht homophob ist. Deutschrap ist homophob, aber es bringt nichts zu sagen, wenn wir Deutschrap nicht mehr hören, dann haben wir Homophobie bekämpft. Und ich sehe ehrlich gesagt TikTok auch eher als ein Spiegel der Gesellschaft, als die Wurzel des Bösen, weil ich würde schon sagen, dass die AfD gerade so einen Erfolg hat. Das liegt auch an TikTok, aber nicht nur an TikTok. Wenn man TikTok verbietet, dann ist dieses Problem nicht gelöst. Das sieht man in den Wahlergebnissen, das sieht man in Prognosen, das sieht man auch in der Befragung der Bevölkerung. Und ich finde das immer zu kurz gegriffen, wenn man dann sagt, ja, wenn dieses Netzwerk nicht da wäre, dann gäbe es das Problem nicht. Das heißt, die Frage ist doch, müsste man es trotzdem bekämpfen oder nicht? Weil ich sehe natürlich auch das valide Argument zu sagen, ja gut, aber wenn es auch mit das Problem ist, dann kann man es ja auch dort bekämpfen. Also natürlich muss man sich darüber bewusst sein, dass wenn man jetzt TikTok verbietet, nicht alle Probleme gelöst sind. Aber es könnten ja einige Probleme gelöst sein, weil zumindest schon mal ein Kanal, der rechtsradikale Ansichten verbreitet, nicht so zugänglich für alle ist, wie er das gerade ist. Also um das auf den Punkt zu bringen, man spricht hier von einer Moral Panic, also dass eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Subkultur oder ein bestimmtes Verhalten, vor allem von jüngeren Menschen, als Gefahr für die öffentliche Moral angesehen wird und man deswegen eben sagt, okay, wir gehen direkt auf diese eine Sache, versuchen die zu extrahieren und zu verbieten und dann sind unsere Probleme gelöst.
Ja, das erinnert mich sehr an die Killerspiel-Debatte. Da gab es auch so eine Moral Panic. Auf einmal war quasi an allen schädlichen Entwicklungen bei jungen Menschen, waren die Killerspiele schuld. Und genauso wird jetzt getan, als wäre TikTok an allem schuld, was gerade schiefläuft in der Generation. Und ich kann ehrlicherweise wenig mit der Verbotsdebatte anfangen. Ich glaube sogar, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Und zwar, weil dieses Netzwerk so wichtig ist für jüngere Menschen und so auch defining, ich glaube, so wie für deine Generation Instagram so das defining Network ist, das soziale Medium, mit dem sie aufgewachsen sind, mit dem sie sich selbst fortgebildet haben, das unterhaltungssoziale Medium, auch für Interaktion und für alle möglichen Sachen, so ist das bei der Generation Z mit TikTok. Es gibt sehr, sehr interessante Erkenntnisse, dass diese Generation TikTok als eine Art Google benutzt. Früher hat man so gegoogelt, wie funktioniert X oder Y, und inzwischen schaut man einfach auf TikTok. Das wäre auch die Nutzung, das hast du vorher so angedeutet, wenn man es vertiefen möchte. Das geht auf TikTok schon. Es ist halt ein bisschen anders als gewohnt, aber dann findet man sehr, sehr schnell sehr viel auf TikTok und zwar häufig auch noch in Form von einem unterhaltsamen Video.
Ja, aber die Frage ist natürlich schon, es ist jetzt nicht so, dass die Generation explodiert, wenn TikTok nicht mehr da ist, sondern die sind ja trotzdem weiter da und suchen sich dann andere Wege. Und die Frage ist natürlich schon, gibt es irgendwann ein soziales Netzwerk? Und ich finde, TikTok grenzt da schon ran, dass in seinen Inhalten teilweise so fragwürdig ist, zumindest wie es gerade aufgearbeitet ist, zumindest mit den Regeln gerade, dass man ja schon sagen könnte, okay, vielleicht sorgt ein Verbot nicht dafür, dass diese Plattform für immer weg ist, sondern eher dafür, dass die MacherInnen sich über einige Sicherheitsaspekte im Klaren werden, über die Aufarbeitung im Klaren werden, auch über den Algorithmus, weil ich würde schon gerade sagen, dass ich es schwierig finde, einfach zu sagen, ja gut, damit können wir es nicht lösen, deswegen lassen wir einfach alles genauso, wie es ist. Gerade auch, wenn man sich irgendwie Instagram oder Facebook ansieht, die ja schon in den letzten Jahren durch auch Druck, durch den Staat, durch die Bevölkerung sich verändern mussten. Wenn ich das jetzt hier sehe, auch in Deutschland oder beziehungsweise in der EU, was Datenschutz angeht, was Durchgreifbarkeit von Mobbing im Internet angeht, da hat sich Instagram, finde ich, die letzten Jahre wirklich stark verändert. Es sind viele Tools dazugekommen, von denen ich sagen würde, gut, dass da ein öffentlicher Druck da war und man nicht gesagt hat, ja gut, Hass und Hetze verbreiten sich halt gut, kommt damit klar oder geht weg. Also es hat ja auch super vielen Menschen geholfen, die Teil einer marginalisierten Gruppe sind und da wirklich keine gute Zeit hatten.
Das auf jeden Fall, ja, dass da ein öffentlicher und gesetzgeberischer Druck sein muss, damit das Netzwerk problematische Inhalte nicht noch größer macht als ohnehin schon. Das, glaube ich, ist durchaus sinnvoll. Und wir haben ja diese Probleme, die du eben angesprochen hast, da fallen mir wirklich so spontan Dutzende ein. Wir haben rechte und rechtsextreme Erzählungen, die super erfolgreich werden können auf TikTok. Wir haben islamistische Erzählungen zum Beispiel. Ja, Islamismus im deutschsprachigen TikTok ist nicht zu unterschätzen, auch was so Ideologie angeht. Natürlich Verschwörungstheorien und Antisemitismus in jeder Form. Esoterik von Horoskop über Impfgegner bis so völlig absurden Diät- und Gesundheitskrempel. Wir haben eine radikale, richtig heftige Antifeminismuswelle, ja, wo so wirklich frauenfeindliches Zeug erzählt wird, getarnt als Dating- oder Pärchentipps oder irgendwie so vulgärpsychologisch. Wir haben riesigen Sozialdarwinismus, will sagen, dass dort arme Menschen abgewertet werden. Mhm. Wir haben natürlich Rassismus, auch klar. Wir haben Gewaltdarstellung, wir haben da Propaganda, wir haben wirklich fast alle menschenfeindlich. Das sind Probleme. Und da, glaube ich, ist dein Ansatz nicht falsch, zu sagen, wir brauchen A, einen öffentlichen Druck und B, gesetzgeberischen Druck, damit das besser wird.
Ja, vor allem, wenn ich würde jetzt nochmal gerne die Brücke schlagen zu Instagram. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Am Anfang, ich finde das heute so absurd, dass man das am Anfang konnte man ja sehen, welche Leute welche Beiträge liken. Es gab so eine Seite auf Insta, dass man eben gesehen hat, wenn man jemandem folgt, welche Beiträge liked diese Person, und zwar wirklich aufgelistet in so einer richtigen, in einer richtigen Seite. Nicht nur, heute sieht man ja auch mal, hier Sascha hat das Bild auch schon geliked, sondern wirklich, du konntest eigentlich einfach komplett in das Nutzungsverhalten von einer anderen Person reinsehen. Und ich fand das, also ich habe Monate drauf verbracht, zu gucken, was liken andere Leute, weil ich das so interessant fand. Du hast eigentlich über die Likes viel mehr rausbekommen, als ich, glaube ich, den Leuten recht war. Und aus der heutigen Sicht würde ich sagen, es war völlig absurd, dass man das gemacht hat. Es ist ja heute ist Datenschutz und Intimsphäre viel, viel wichtiger bei Instagram, als es vor 10 Jahren war, zumindest was die Nutzung angeht. Und ich glaube schon, dass wir gerade mit TikTok in einem, ja, ich will es nicht sagen, rechtsfreien Raum sind. Der folgt natürlich schon so gewissen Regeln, aber noch nicht genug. Und ich glaube, dass es in 10 Jahren absurd ist, was man heute noch alles auf TikTok machen kann und was noch alles funktioniert. Sieht man ja auch im jüngsten Beispiel, dass jetzt vor der Europawahl, zumindest hat es TikTok dem Spiegel nochmal verifiziert, dass diese Für-Dich-Seite, wo dir Inhalte angeboten werden, jetzt die Videos von Maximilian Krah, dem AfD-Politiker, der für die AfD an der Europawahl antritt, nicht mehr eingespielt werden, weil er eben rechtsradikale Äußerungen getätigt hat.
Das ist dann aber direkt auch schon eine wichtige Diskussion, die du da skizzierst, nämlich Meinungsfreiheit ist ja ein sehr wichtiger Wert. Der hat auch genau auf TikTok umso stärker sehr viel zu tun mit der algorithmischen Regelung, welche Inhalte werden eingespielt, die die Plattform unternimmt. Und da würde ich schon sagen, die EU hat noch nicht begriffen und die deutsche Gesetzgebung auch nicht, wie kann man auf der einen Seite sinnvoll eingreifen, dass zum Beispiel bestimmte problematische Inhalte nicht exponentiell veröffentlicht werden, weil das Schaden nehmen kann. Ja, also die Car Theft Challenge ist da eine Sache, aber es gibt natürlich auch solche Sachen wie esoterische, hochgefährliche Sachen, wie bestimmte Mittel, die man sich spritzen soll, dann wird man gesund, was nicht stimmt, sondern einen riesen Schaden anrichten kann. Verschwörungstheorien natürlich oder ganz, ganz klassisches Aufstachelung, also Volksverhetzung. Und da ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden, wo fangen legitime Inhalte an und wo hört quasi so wo fangen problematische Inhalte an, die man tatsächlich eingrenzen muss. Ich glaube, dass es nicht so leicht ist. Und ich glaube, dass das TikTok im Moment, das von Maximilian Krah zum Beispiel, und ich bin ja wirklich sehr heftig gegen die AfD, ich bin für ein Verbot dieser rechtsextremen Partei, spreche ich mich immer wieder öffentlich aus. Ich hätte, glaube ich, Probleme damit, so einen Spruch wie echte Männer sind rechts auf TikTok zu verbieten. Das ist ein bescheuerter Spruch, aber ich glaube nicht, dass der auf TikTok verboten werden sollte.
Ja, also, stimmt, du hast recht.
Und das ist für mich keine leichte Argumentation, weil du dann staatlichen Eingriff in eine Meinungssphäre hast. Und die ist ja nicht immer so, dass die einem total gut in den Kram passt. Die ist vielleicht da am Anfang so, dass die manchen von uns super in den Kram passt. Aber wenn das Instrument einmal da ist, dieses Eingriffs, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht nur im allerbesten Sinn benutzt wird, sondern im Gegenteil, ist ja einfach überhaupt nicht so, als sei die politische Debatte da im luftleeren Raum. Ja? Sondern der Staat greift manchmal sehr tief in Meinungsbereiche ein, wo ich sagen würde, das ist problematisch. Deswegen ist auf der einen Seite wichtig, dass tatsächlich gefährliche Inhalte auf TikTok besser und präziser runtergeregelt werden, dass aber der Staat jetzt sich nicht hier zu so einer Zensurbehörde aufschwingt.
Ich glaube aber, hier ist es nochmal wichtig, auch zu erwähnen, dass TikTok sich jetzt nicht dagegen entschieden hat, den Inhalt von Maximilian Krah zu drosseln, weil er diesen Satz gesagt hat, sondern weil er gegen Geflüchtete gehetzt haben soll. Und das, finde ich, ist halt eine Grenze, wo man ganz klar sagen muss, ey, das eine ist eine Meinungsäußerung zu sagen, echte Männer sind rechts, okay, alles klar, es ist komplett, also vogelwild schon wieder, was der da von sich gibt. Aber sagbar, gegen Geflüchtete zu hetzen, ist aber nicht mehr sagbar und da ist eine Grenze erreicht, wo wir in der Gesellschaft ja auch sagen, ey, das ist nicht in Ordnung. Und ich verstehe, was du meinst. Oft sind diese Aussagen ja nicht so leicht dechiffrierbar und vor allem nicht für ein Netzwerk, das irgendwie Zehntausende davon am Tag handeln muss. Das haben wir ja auch bei anderen Netzwerken inzwischen das Problem, dass die einfach sagen, die ganze Bevölkerung nimmt jeden Tag 100-fach an diesem Netzwerk teil. Die Lage erlaubt es gar nicht, dass man ihr Herr wird. Das verstehe ich auch, aber ich würde trotzdem sagen, durch das Meldesystem, durch Profile rauszuarbeiten, die eben regelmäßig problematische Inhalte verbreiten und deswegen eben eine engere oder engmaschigere Kontrolle bedürfen, würde ich sagen, es ist völlig in Ordnung und auch handelbarer, als zu sagen, ihr dürft einfach alles machen und es ist halt so, es ist jetzt hier ein rechtsfreier Raum, viel Spaß, wir schauen mal, wer dran teilnimmt. Also das ist mir irgendwie zu, das ist mir geradezu läppisch.
Nee, das, ja, aber das, so glaube ich, also so wird das nicht gehandelt. Es gab übrigens als Gegenbeispiel oder als Vergleich eine Zeit, wo das bei Telegram so war. Da war Telegram gar nicht greifbar für Behörden. Ja. Und da wurden sogar extrem illegale Inhalte, die es ja einfach gibt. Ja? Zum Beispiel Tötungsaufrufe ist ein illegaler Inhalt. Da braucht man gar nicht mit Meinungsfreiheit zu argumentieren. Sogar die wurden kaum gelöscht auf Anfragen von Behörden, weil die auch gar keine AnsprechpartnerInnen hatten. Das ist bei Telegram ein bisschen besser geworden. Das ist immer noch weit entfernt von gut. Tatsächlich ist TikTok da etwas zugänglicher in vielen Bereichen und manchmal sogar, muss man sagen, willfährig. Ja, dadurch, dass TikTok jetzt so große Angst hat, verboten zu werden oder, wenn man es präziser macht, im amerikanischen Markt entlang argumentiert, TikTok wird vor die Wahl gestellt, entweder, dass die Apps aus den App-Stores rauskommt, bei Google und Apple, und da hat ja der amerikanische Gesetzgeber einen sehr großen Zugriff drauf, auf Google und Apple, was amerikanische Unternehmen sind. Entweder fliegt die App aus den beiden App-Stores, oder sie muss amerikanische oder jedenfalls nicht chinesische BesitzerInnen bekommen. Mhm. Das ist eine interessante Variante. Spannenderweise wird das in der EU überhaupt nicht gesagt. Also ja. In der EU, obwohl die EU ja so weit vorne ist mit, wir regulieren alles in Grund und Boden, wir verbieten X und Y und hier ist es Datenschutz, tralala. Er hat bis jetzt meines Wissens niemand Ernsthaftes Größeres in der politischen Apparatur gefordert, TikTok braucht europäische Eigentümer.
Wenn man sich jetzt den Verlauf von so verschiedensten Netzwerken ansieht, dann gab es eine Zeit, in der YouTube das Ding war. Alle mussten auf YouTube und alle Firmen und alle mussten sich plötzlich, es musste alles in Querformat, in Videoqualität aufgenommen werden, weil YouTube ist ganz wichtig, da müssen wir hin. Das war auch eine Zeit lang bei Facebook so, das war auch eine Zeit lang bei Instagram so. Meine Einschätzung oder das, was ich greife, und ich bin total gespannt, was du davon hältst, weil ich mir vorstellen könnte, dass du es anders siehst, ist, dass TikTok natürlich gerade der Ort ist, wo alle hin müssen, aber es wird am Ende in ein paar Jahren sich so abschwächen, dass ich nicht glaube, dass es das Medium, sondern ein Medium. Ein Medium neben vielen, du hast es anfangs schon erwähnt, meine Generation ist eher noch auf Instagram vertreten. Ich glaube, das ist eben das Medium meiner Generation. Und es wird sich einspielen und ich glaube, da werden in Zukunft noch viel mehr dazukommen. Ich glaube, dass es nicht mehr diesen einen Ort gibt bei sozialen Medien, sondern es gibt halt die Orte, in denen sich die Gruppen versammeln, die sich dort versammeln wollen. Aber ich sehe nicht TikTok als ein gesellschaftsübergreifendes Medium, in dem in 20 Jahren alle sind und alle anderen werden immer kleiner oder weggedrängt. Glaubst du das?
Jein. Tatsächlich ist es in den Vereinigten Staaten ja so, dass über die Hälfte der Bevölkerung auf TikTok aktiv ist. Mhm. Das heißt, das geht da über so ein Generationennetzwerk hinaus. Der Schwerpunkt ist auch da eindeutig Generation Z.
Aber ist es, weil das so ein geniales Medium ist oder weil wir einfach inzwischen in der Zeit sind, dass die Generationen halt immer digitaler werden und das jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass es TikTok das beste Medium ist, sondern die Großeltern, die halt kein Handy haben, sind inzwischen tot oder nicht mehr da oder haben ein Handy und nutzen das jetzt einfach.
Ja, da glaube ich, ist die Antwort auch differenziert. Also tatsächlich hat es Mark Zuckerberg bei Instagram ja häufiger geschafft, das Netzwerk weiterzuentwickeln. Es gibt da verschiedene Thesen. Und eine sehr wichtige These ist, dass ein soziales Netzwerk so zwischen 3 und 5 Jahren auf einer Art Höhepunkt oder Plateau sein kann, wo es seine größte Wirkmacht erreicht hat. Und dann, spätestens dann, muss es sich weiterentwickeln. Soziale Medien sind auch keine 2 Jahre hintereinander genau die gleichen. Die müssen sich ohnehin immer weiterentwickeln, weil die Nutzer und Nutzerinnen auch andere Ansprüche haben. Das hat Mark Zuckerberg super lange geschafft. Zum Beispiel dadurch, dass er bestimmte Funktionen von Snapchat einfach kopiert hat. Und tatsächlich ist das bei Instagram zum ersten Mal nicht voll gelungen und dadurch wurde TikTok groß. Mhm. Und jetzt gibt es aber einen sehr großen technischen Unterschied, der eine Antwort sein könnte auf deine Frage. Denn vordergründig hat sich TikTok gar nicht so dramatisch weiterentwickelt. Die Visualität hat noch relativ viel zu tun mit dem, wie es gestartet ist. Es hat zwar mal angefangen als Musical.ly, das war der Zeitpunkt, als ich mich angemeldet habe, vor 2016. Da war das so eine Tanz- und Sanges-Plattform, wo man vor allem so Karaoke-artige Sachen machen könnte. Lip-Sync ist dort mit groß geworden. Deswegen gibt es auch diese Tanzaffinität übrigens auf TikTok, die kommt noch von damals. Aber TikTok hat sich hinter den Kulissen dramatisch weiterentwickelt. Das bedeutet, von vorne sieht es nicht ganz gleich, aber in vielen Punkten gleich ähnlich aus. Aber was sich weiterentwickelt hat, ist das Instrumentarium, wie man Videos machen kann. Mhm. Das hat sich extrem weiterentwickelt. Dort sind zum Beispiel Stitches erfunden worden, dass du super leicht Videos remixen kannst oder einen Videokommentar zu anderen Videos machen kannst.
Ah, okay.
Das ist über TikTok groß geworden. Das war auch nicht von Anfang da. Es hat sich also so inhaltlich weiterentwickelt in ganz vielen Bereichen. Und der wichtigste Punkt dafür war nicht nur, dass die sehr experimentierfreudig sind, vor allem mit KI-Instrumenten, irgendwelchen Filtern und so kleinen Minigames auf TikTok, sondern Challenges sind dort groß geworden inhaltlich. Und die haben einen sehr, sehr radikalen Ansatz. Sie optimieren jeden Stream nach Nutzungszeit. Sie versuchen bei jeder einzelnen Person die Nutzungszeit so hoch wie möglich zu prügeln. Da sind 3000 Software-IngenieurInnen, die nur die Aufgabe haben, kitzelt das Beste aus der Nutzungszeit der Leute raus. Das heißt, jeder neue Trend, wo ein paar Leute denken, oh, davon will ich mehr sehen, findet sofort Anklang auf TikTok. Und das könnte deswegen sein, dass TikTok sich länger hält als andere Plattformen.
Jetzt ist es ja gerade so, dass Instagram eher TikTok so ein bisschen hinterherhechelt und versucht, die einfach, ich sage es mal, zu kopieren. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, ist jetzt keine Prognose, die 100% vielleicht so eintreten wird, aber ich würde gerne mit dir drüber sprechen, dass es irgendwann den Moment gibt, und den gibt es bis jetzt nicht, meines Erachtens, dass man an einem Scheideweg steht und nicht sagt, hier ist der einzig richtige Weg, dem müssen alle Netzwerke folgen, sondern eine inhaltliche Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, wir gehen hier aber jetzt den Weg und das unterscheidet uns von TikTok. Und also gerade versucht ja Instagram, zumindest wenn ich jetzt so meine Nutzung ansehe, einfach das zu machen, was TikTok macht, nur in grün mit einem anderen Namen. Und man versucht eben da auch die Inhalte so zu pushen. Ich kann mir aber gut vorstellen, ich wüsste jetzt gerade noch nicht, was das ist, aber wahrscheinlich wird es was geben. Umso mehr Menschen dieses Netzwerk nutzen, desto größer wird natürlich auch das Interesse daran, spezifischer irgendwie Dinge zu machen. Mhm. Und ich könnte mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass es irgendwann inhaltlich einen Punkt gibt, wo man sagt, dafür ist Instagram die Spezialität und dafür ist TikTok oder Snapchat oder welches andere Netzwerk es auch immer geben wird, die Spezialität. Und das fände ich total interessant, weil was ich gerade schon ein bisschen ermüdend finde, ist dieses, es fühlt sich ja schon alles ein bisschen ähnlich an. Oder mir geht es oft so, wenn ich dir was schicke, sagst du, ja, ja, habe ich vor 3 Wochen auf TikTok gesehen, weil es dann halt am Ende jetzt nicht so ist, dass es völlig unterschiedlich ist, was da so konsumiert und abgespielt wird.
Aber da würde ich gerne jetzt vielleicht auch als Abschluss gerne deine Reaktion hören auf einen kurzen TikTok-Pitch von mir. Mhm. Ich möchte jetzt nicht Werbung machen dafür, sondern ich möchte einfach versuchen, diese Funktionen, die da wichtig sind, ein bisschen zu beleuchten. Der eine Punkt ist, wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist total häufig, es ist schon ein Meme, schon ein Running Gag, dass man auf TikTok was zuerst sieht und dann diffundiert es so in die anderen sozialen Netzwerke. Dann ist es irgendwie 5 Tage später bei Instagram und noch viel später bei Twitter und irgendwie ein halbes Jahr später bei YouTube und dann irgendwie 3 Jahre später als PDF auf Facebook oder so. Und da ist TikTok ultra kreativ. Kreativer als alle anderen Netzwerke. Eben auch, weil man da kreativ sein muss, um überhaupt weiter stattzufinden, weil Follower weniger wichtig sind. Also wirklich so eine inhaltliche Folge von der Technologie. Und gleichzeitig sehen wir, dass MusikerInnen heute TikTok brauchen, um überhaupt groß zu werden. Instagram belohnt die, die schon groß sind, Riesenstars. Mhm. Und TikTok belohnt die, die groß werden wollen und deswegen geile Sachen machen. So, das kann man so ein bisschen ganz klein und vereinfacht sagen. Es gibt eine Vielzahl von Comedians, die sind über ein einzelnes Video groß geworden. Matt Rife zum Beispiel, ein durchaus problematischer Typ, aber der ist über TikTok groß geworden. Ein TikTok blew up, riesen geworden, 40 Millionen Views. Und zack, wird er im ganzen Land, in den Vereinigten Staaten, gebucht als Comedian. Mhm. Und ist es für dich vorstellbar, dass diese Art von TikTok der Beeinflussung der gesamten Kultur, dass Hits, Musikhits, eigentlich nur noch groß werden können in einer bestimmten Generation, wenn sie auf TikTok einen geilen Loop rausballern? Ist das für dich vorstellbar, dass du irgendwann deine eigene Haltung veränderst und in Richtung TikTok gehst?
Also was ich total mag ist, und wir haben das heute inzwischen bei ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen, dass man sagt, diese Erfolgserzählung hat sich auserzählt. Wir leben in einer Generation, wo ganz, ganz viel nicht mehr richtig funktioniert, dass man es eben nicht mehr schaffen kann, wenn man nur will. Und ich glaube, dass Menschen anfällig sind für so eine Erzählung, weil die ja auch schön ist, zu sagen, ey, ich bin eigentlich nur ein Video davon entfernt, ein Star zu sein oder groß zu sein. Das ist ja was Tolles.
Und das stimmt dann auch noch.
Ja, es stimmt auch. Es macht es nicht mehr ganz so pretty rich, privilege mäßig, sondern es macht es halt zu, jeder hat eine Chance, jeder kann das goldene Ticket gewinnen oder bekommen durch eine Idee. Und das liebe ich eigentlich. Ich finde es immer toll, wenn alle einen Platz am Tisch haben und man nicht sagt, der Tisch ist irgendwie nur für diese 12 ausgewählten, meistens weißen, normschönen EuropäerInnen gedacht, sondern alle können teilhaben. Und das mag ich. Das merke ich gerade selbst, dass das TikTok viel, viel mehr verspricht als Instagram. Das sehe ich auch.
Da gibt es so ein, das, also so richtig herzwärmende Momente. Es gab eine Zeit lang auf TikTok einen Riesentrend. Da haben so, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen und zu stauchen und zu verbinden. Da steht dann eine Frau mit Tränen in den Augen und sagt, ich habe all mein Geld investiert, ich bin sowieso nicht reich, bin nie reich gewesen, ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe all mein Geld investiert, weil ich dachte, ich mache kleine Geldbörsen aus Leder, ich habe jetzt 3000 Stück selber genäht, niemand will sie kaufen, ich bin völlig am Ende, was kann ich nur tun? Geht viral, du siehst, es hat 15 Millionen Likes, ja, ihr Webshop ist down, sie macht danach ein Dankesvideo, ey, ihr habt alle nicht nur gekauft, ihr habt einfach 50.000 weitere bestellt, ich kann jetzt für meine Familie das und das und das kaufen, wir müssen nicht aus unserem Haus ausziehen und so. Und von der Sorte gibt es, das war eine Zeit lang ein richtiges Meme, kann gut sein, dass es irgendwann auch ausgenutzt worden ist, aber da gab es so viele Momente der positiven Veränderung, die ich lange nicht auf anderen sozialen Medien gesehen habe, dass ich sagen würde, ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, und ich weiß nicht, ob das für alle Leute geht, aber wenn man sich darauf einlässt und da drin auch was anderes sieht, dann gibt es da einen Vorteil. In gewisser Weise hat, glaube ich, und vielleicht ist das auch etwas, wo du hinfinden kannst, hat TikTok für meine Begriffe, obwohl es kein echtes soziales Medium ist, die Sozialmedialität, das Soziale, das Gemeinschaftliche am Internet in gewisser Weise zurückgebracht. So Massenbewegung, Mobilisierung, wo man denkt, ich bin Part von einer Crowd. Ich nehme daran teil. Ich bin jemand, der definiert sich darüber oder darüber, darüber. Das hat TikTok stärker und intensiver nach vorne gebracht als ganz viele andere soziale Medien.
Ist jetzt aber natürlich auch von einem weißen, privilegierten europäischen Mann die Sicht. Also wenn du weißt...
Aber nur als Beobachter. Es ist ja nicht so, dass ich da groß geworden bin,
Beobachter. Ja, aber als Beobachter ist natürlich, ich glaube, dass das Menschen, die eine Behinderung haben zum Beispiel, wahrscheinlich anders beobachten, weil sie sich denken, ja, aber ich habe ja dann nicht die Chance auf das goldene Ticket, weil mein Inhalt wieder runtergedrosselt ist.
Und wird dann nicht würde ich mehr sagen, angeblich, aber ja.
Ja, also ich würde deswegen sagen, ich sehe total diese Erzählung. Ich finde, es hat Potenzial. Diese Plattform hat total das Potenzial. Ich fände es ultra wichtig, dass es Regulierungen gibt, die jede Form von Menschenfeindlichkeit unterbinden. In Hate Speech, aber auch irgendwie in Algorithmusdrosselung und so. Weil das muss eine tatsächliche Erzählung sein von alle Menschen haben die Chance auf dieses Ticket. Es darf nicht sein, alle Menschen haben die Chance und ein paar haben sie eigentlich nicht, aber wir geben ihnen das Gefühl, sie hätten auch eine Chance am Tisch zu sitzen. Das ist scheiße. Und wenn das passiert, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, für mich muss trotzdem irgendwie, also am Ende ist es ja nicht eine politische Entscheidung, auf welchem sozialen Netzwerk man seine Lebenszeit verbringt, sondern halt eine Entscheidung für Vorlieben und für Gewohnheiten. Ich bin gespannt, ob das bei mir irgendwie noch Einzug hält. Aber bis dahin lasse ich mir von dir sehr viele gute TikToks schicken und hoffe, dass ich da irgendwann wieder dazu finde. Das waren unsere Gedanken zu den Chancen und Möglichkeiten, aber auch den Gefahren und Problemen von TikTok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir hören uns wieder nächste Woche, Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.